Ja, wir danken dir, Herr, für dein Wort, dass du es uns gegeben hast, dass du es uns verständlich machst. Dafür bitten wir jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist und zu uns redest, mit offenen Ohren und offenen Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ich hätte gern, dass wir Johannes 15 aufschlagen. Bekannte Stelle, bekanntes Kapitel. Es geht ums ganze Kapitel, deswegen lese ich das vorher nicht vor, sonst wird es ein bisschen zu lang und geht es Schritt für Schritt durch. Denn es ist wichtig, dass wir die offene Bibel vor uns haben, weil wir können selber mitlesen, hören, beten während der Predigt, das hilft. Und es geht eigentlich ums Leben als Christ. Ja, weil wir haben ja einmal eine Umfrage gemacht, was hätten wir gern so, dass gepredigt wird. Und jetzt das Thema ist auch vorgekommen und auch das nehme ich so im Sommer, ja, wo wir jetzt keine fixe Predigtreihe haben. Und worum geht es da? Jesus wird weggehen, ja, und wird den Heiligen Geist senden. Das hat Jesus schon in Kapitel 14 gesagt und kommt in Kapitel 16 auch vor. Und die Frage ist dann, wenn Jesus weggeht, wie sollen wir leben? Ja, das stellen sich die Jünger. Jesus wird weggehen, er hat das schon öfter vorher gesagt. Und die Jünger fragen sich, was passiert dann? Wie sollen wir dann leben? Wie soll das überhaupt gehen ohne Jesus? Ja? Und die Frage ist auch für uns heute wichtig. Ja, wir wissen, wir haben den Heiligen Geist, ja, dann ist Pfingsten gekommen und es gibt diesen Stellvertreter, Beistand und so weiter. Und es geht um drei Beziehungen in dem Text, die für uns wichtig sind, die für die Jünger Jesu damals wichtig waren und die für jeden wichtig sind, der Jesus nachfolgt. Das heißt, wichtig für die Apostel damals und für uns heute. Das heißt, die drei wichtigsten Beziehungen eines Christen. Ich möchte das einmal so überschreiben. Und der Text beginnt mit Vers 1. Ja, logisch, Vers 1, 1. 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So wird sie gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Da haben wir schon die Frucht. Ja, da ist nicht um Äpfel gegangen, sondern die sind durch einen Weingarten gegangen. Und der erste Punkt, die Verse 1 bis 11, geht es um die Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Für mich persönlich ist das schon ein bisschen schwierig, weil Weinstöcke, bei uns ist das nicht so. Ja, Weingegend ist eher in der Südsteiermark, ja, oder woanders eben. Und ich kenne mich mit dem Weinbau nicht wirklich aus. Aber hin und wieder trinke ich gern Wein, der kommt aus der Flasche und mehr ist jetzt nicht so wichtig für mich. Wie ist der produziert worden und wie war der Reifegrad der Trauben und wann ist das zurückgeschnitten worden? Das sind so Details, das interessiert mich eigentlich nicht. Er muss gut sein und er muss zum Essen passen. Ja. Aber dieses Bild, was Jesus hier verwendet, kommt wahrscheinlich deswegen, weil Jesus mit seinen Jüngern gerade durch Weingärten marschiert. Liegt nahe, dass er dann genau sagt, aha, jetzt kommt das Bild mit dem Weinstock. Ja, das passt, weil sie sehen es gerade vor sich, ja, und Jesus benutzt es oft, ja, was sie gerade sehen, so mit den Ähren am Weizenfeld, da sind sie wahrscheinlich durch ein Weizenfeld gegangen. Und am Ende, das liegt auch nahe, weil am Ende des Kapitel 14, ja, sagt er auch, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Und dann gehen sie einfach und sie gehen wahrscheinlich durch Weingärten. Und die Jünger sind mit Jesus unterwegs, nach Jerusalem, unterwegs zur Gefangennahme, unterwegs zum Hohenpriester, zum Pilatus, unterwegs zum Kreuz. Und Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So wird sie gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das könnte man jetzt missverstehen, ja, so als Zeigefinger wär's. Aber im Prinzip zeigt das, oder zeigt Jesus, wie wichtig es dem Vater ist, dass diese Beziehung zu seinem Sohn gepflegt wird. Der Vater, Gott, ist der Weinbauer und es ist ihm wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu seinen Sohn Jesus genießen, ihn ehren und verherrlichen. Und er sehnt sich danach, dass wir diese Verbindung leben, weil ohne diese Verbindung gibt es keine Frucht. Ja, natürlich haben wir gehört, da braucht man Erde, Licht, Wasser, Rahmenbedingungen, ja, aber wenn die Verbindung nicht da ist, funktioniert das nicht. Ja, und die Verbindung ist wichtig, damit Frucht entstehen kann. Und weiter geht es dann in den Versen 3 bis 4. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Da ist es ganz klar und deutlich, dieses Bleiben am Weinstock, die Rebe muss am Weinstock bleiben. Und die Beziehung zwischen Weinstock und Rebe ist eigentlich ein Bild von der Beziehung zwischen uns und Jesus. Ja, das ist eigentlich ein Bild zwischen uns und Jesus. Und wir brauchen Jesus unbedingt. Das ist wichtig. Und als Christen verstehen wir das normalerweise. Ja, manche denken nur, okay, ich brauche Jesus für die Rettung. Das ist naheliegend. Ja. Aber wir brauchen nicht nur Jesus für die Rettung, oder Jesus brauchen wir nicht nur für die Rettung. Es ist wichtig und es ist gut, dass wir glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat, ein für alle Mal. Aber dieses Bleiben in ihm, das ist eigentlich eine dauerhafte Geschichte. Das heißt, wir brauchen Jesus auch für den Alltag. Ja? Die Gefahr ist nämlich bei mir persönlich und vielleicht auch bei einem oder beim anderen von euch, dass du denkst, ja, ich habe Jesus als meinen Retter. Schön, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Aber im Alltag lebe ich so dahin, lebe ich so, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle und das geht nicht gut. Ja, das geht auf die Dauer nicht gut, weil es genau hier dieses Bleiben, was Jesus hier beschreibt, Bleiben am Weinstock, eigentlich nicht beschreibt. Deswegen ist wichtig, dass wir Jesus auch im Alltag genießen. Ja, es geht dann weiter in den Versen 5 bis 8. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Erwähnt er wieder. Es heißt, es kommt öfter vor, weil es so wichtig ist. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Das heißt, wenn wir das trennen, ja, die Verbindung trennen, können wir nichts tun. Ja, dann sind wir eigentlich ohnmächtig. Ja? Und er ist eigentlich der, der alle Macht hat, der Vollmacht hat. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, Vers 6, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wer in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Das heißt, das Bleiben in ihm ist eine Charakteristik, dass wir seine Jünger sind, seine Nachfolger sind. Das heißt, immer wieder die gleiche Sache. Wichtig, die Beziehung zwischen uns und Jesus, zwischen Weinstock und Reben. Das heißt, Vers 5, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben. Und Vers 9 wieder, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meiner Liebe. Also dieses Bleiben ist was Dauerhaftes. Ja, das ist nicht nur ein Moment, sondern das ist was Dauerhaftes. Wir müssen in Jesus bleiben. Und das bedeutet, glaube ich persönlich, dass man diese Beziehung pflegen soll. Das heißt, es geht um eine Beziehung, ja, eine Beziehung, die man pflegen soll. Wie geht das? Praktisch. Die Gefahr eines Predigers ist jetzt der Zeigefinger und sagt, ah, ihr müsst Bibel lesen, stille Zeit machen, dieses und jenes tun. Ja. Und das ist eher Gefahr, dass ich das sage. Darum geht es nicht hauptsächlich. Es ist gut, wenn man das macht. Ja, es ist gut, wenn man gewisse Dinge als Routine sozusagen in den Alltag einbaut. Und dazu gehört Gottes Wort. Dazu gehört Gemeinschaft mit ihm bewusst. Ja. Aber es geht noch viel mehr darum, dass man versucht, eigentlich den ganzen Tag, den Alltag mit Jesus zu verbringen. Ja, dieses in ihm bleiben ist viel umfangreicher. Ja, das heißt, ich kann eigentlich versuchen, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel, ich kann jetzt zuhören und ich kann mit Jesus reden. Jetzt, wenn ich zuhöre, was gepredigt wird, kann ich gleichzeitig beten, Herr, bitte mach mir das verständlich. Ja, das geht. Wir schaffen das. Ja, unser Gehirn schafft es. Und ich kann auch, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich einkaufen gehe, mit Jesus das machen. Ja, ich kann im Alltag, egal was ich gerade mache, wenn ich Fernsehen schaue, wenn ich Fußball spiele, kann ich das mit Jesus machen. Ja, also ich kann das einbauen in meinem Alltag. Und das ist es eigentlich, was es heißt, in Jesus zu bleiben. Das heißt, noch viel bewusster, ja, einzubauen, immer in unsere Gegenwart sozusagen, in unseren Alltag. Und Jesus sagt, dann wird es Konsequenzen haben. Ja, dann wird es Frucht bringen. Ja, nicht, wenn ich nur dann und wann, so heute Sonntag, heute gehen wir wieder in die Gemeinde, ja, weil es so Tradition ist. Und da hören wir halt wieder ein bisschen was aus Gottes Wort und morgen ist wieder Montag, ist Alltag, da ist es wieder weg. Das will Jesus nicht. Er will, dass wir am Montag genauso den Gottesdienst feiern. Ja, den Gottesdienst mit ihm, ja, Gott dienen. Ja, und das ist ihm wichtig, weil es ihm um Frucht geht und wir werden diese Frucht bringen, wenn wir in Jesus bleiben. Und was ist diese Frucht? Ja, so ein schöner Apfel, süß, reif. Früchte, wie wir gelesen haben in Galater 5, da gibt es ja die Frucht des Geistes, das sind 9 Früchte aufgezählt. Aber vielleicht hat diese Frucht, die Jesus hier meint, etwas damit zu tun, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Also ich glaube, das ist eigentlich die naheliegendste Frucht, um die es geht, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Das ist ja eigentlich, was Jesus will, was er auch im Missionsbefehl in Matthäus 28 schon gesagt hat. Und wie passiert das, dass andere Menschen Jesus kennenlernen? Nicht durch mich, sondern durch uns. Durch uns gemeinsam. Wenn wir an Evangelisation denken, dann glauben wir, dass ich jetzt andere Leute zu Jesus führen muss. Ja, ich bin der, der jetzt jemandem etwas aus der Bibel erzählt oder ich sage, okay, ich gehe jetzt am Sonntag in Gottesdienst und so weiter, das ist gut, ja. Aber es geht eher darum, dass wir gemeinsam anderen Leuten Jesus vorstellen. Ja? Weil ein großer Nachteil von Nichtchristen oder noch Nichtchristen ist es, wenn sie nur mich allein als einzige Person als Christen kennen. Das ist ein Riesennachteil. Warum? Weil ich bin, so wie ich bin, mit meinen Eigenheiten und Persönlichkeit und so weiter. Aber wenn Sie andere Menschen auch noch kennenlernen, die an Jesus glauben, dann sehen Sie, dass es Unterschiede gibt. Ja? Und dass es nicht so einseitig ist, weil wenn man nur eine Person kennt, die an Jesus glaubt, dann ist das extrem einseitig. Ja? Und wenn Sie mehrere Menschen kennenlernen, so wie eine ganze Gemeinde, wo mehrere Menschen sind, die an Jesus glauben, dann sehen Sie, dass wir etwas gemeinsam haben. Und das macht Leute nachdenklich. Und das ist auch Evangelisation, ja, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Das heißt, ein Aspekt von Frucht ist, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Dazu ist die Beziehung zu Jesus wichtig. Dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und ein anderer Aspekt von Frucht ist es, dass wir mehr werden wie Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden. Und der Heilige Geist möchte uns verändern. Deswegen ist das Kapitel da eingebettet in den Kapiteln, wo Jesus über den Heiligen Geist redet. Ja, Kapitel 14 und Kapitel 16. Das heißt, wenn wir in Jesus bleiben, diese Beziehung zu Jesus pflegen, dann wird der Heilige Geist uns verändern. Manchmal merken wir das selber gar nicht, aber anderen Menschen fällt es auf. Ja, anderen Geschwistern oder anderen, die nicht an Jesus glauben, noch nicht. Man kann sich gar nicht vorstellen, was denen alles auffällt. Ja, die sagen das nicht so, aber vielleicht kommt es irgendwann heraus. Ist ganz spannend. Mir ist da ein Beispiel eingefallen aus meiner Studentenzeit. Da haben wir Studentenwohngemeinschaften gehabt. Und in der ÖSM-Zeit bei uns in Graz hat es eine Zweier-WG gegeben. Da ist ein Christ mit einem Nichtchristen in einer Wohngemeinschaft zusammen, hat er zusammen gewohnt. Und der Nichtchrist hat gewusst, dass sein Mitbewohner Christ ist. Und der Nichtchrist hat einfach klipp und klar gesagt, du, ich will nicht, dass du mich einlädst, ich will nicht, dass du über Jesus mit mir redest und du brauchst mich gar nicht zu Veranstaltungen einladen, weil ich gehe da sowieso nicht mit. Das interessiert mich nicht. Und der Christ war, Martin hat er übrigens geheißen, hat das akzeptiert, okay, sagt, respektiere ich, aber er hat für ihn gebetet. Und sie haben sich gut verstanden, haben so, jeder hat was anderes studiert und haben so ihren Alltag gelebt. Und nach 3 Jahren, glaube ich, war das circa, hat der Nichtchrist zu Jesus gefunden. Ja. Aber durch jemanden anderen. Ganz interessant. Aber interessant war, dass einfach das Verhalten von ihm ihn irgendwie beeindruckt hat. Das war dann die Frage, warum hast du dich dann doch für Jesus entschieden? Ja, irgendwie das Verhalten, er hat mich dauernd an Jesus erinnert. Ja, also einfach das, wie er sich verhalten hat, wie er geredet hat, einfach der Alltag. Und das war für ihn beeindruckend und das war für ihn was, einfach dieses in ihm bleiben. Ja, und die Frucht kommt. Ja, die Frucht kommt nicht nur durch ihn allein, sondern dass wir einfach diese Beziehung zu Jesus pflegen. Und die Beziehung macht Freude. Die Beziehung zu Jesus. Vers 11, ich habe euch gesagt, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Das ist die erste Beziehung, um die es geht. Die Beziehung zu Jesus. Dann geht es weiter, die Verse 12 bis 17. Meine Weisung an euch lautet, Vers 12, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt, und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich auserwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Das heißt, die Beziehung zueinander. Das ist der zweite Aspekt. Ja, das steht am Anfang in Vers 12, liebt einander, und in Vers 17, ich befehle euch, einander zu lieben. Ja, und in Kapitel 13, im Johannes 13, Vers 34, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Ja, liebt einander, an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, Jesus ist es so wichtig, diese Liebe einander zu zeigen und zu praktizieren. Weil dann geht es wieder um Frucht. In Vers 16. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Ja, das ist alles im Zusammenhang von Liebe zueinander. Das heißt, die zweite Beziehung, die Beziehung zueinander, ist ganz, ganz wichtig. Und die Gefahr ist, wenn man unter Christen über Liebe untereinander redet, denken manche, ich muss der beste Freund von allen sein. Ja? Aber das ist falsch, das geht ja gar nicht. Ja? Weil wir sind unterschiedlich. Ja, und jeder ist eine andere Persönlichkeit und ein anderer Charakter, und mit dem einen versteht man sie besser und mit dem anderen weniger gut. Aber Jesus sagt hier, liebt einander. Liebt einander heißt nicht, dass ich der beste Freund von allen sein muss. Ja? Und falls wir das nicht ganz verstehen, sagt Jesus dann in Vers 13 noch, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Kreuz. Ja? Aber letztlich bedeutet Liebe untereinander, dass ich bereit bin, Dinge für den anderen zu tun, weil ich sehe, dass er das braucht und dass das wichtig ist und dass ihm das gut tut. Und das muss nicht heißen, dass er mein bester Freund sein muss, aber ich tue ihm etwas, das ihm gut tut. Ja? Ich sehe eine Not und ich könnte was tun, auch wenn mir anderes leichter fallen würde. Das heißt es praktisch. Ja? Liebe einander. Beispiel, du kommst am Sonntag hier rein in den Gottesdienst, ist schon relativ viel Betrieb, sind schon viele Leute da, und du schaust, wo sitzen die Leute, mit denen ich am besten verstehe und mit denen ich am besten unterhalten kann im Anschluss, und dann setze ich mich zu ihnen. Ist ja oft natürlich, oder? Dass das nahe liegt. Das ist okay, ich habe prinzipiell nichts dagegen, aber du könntest auch auf die zugehen, die allein sind, die vielleicht immer allein sitzen oder eher am Rand sind, und ihnen was Gutes tun. Du musst ihnen keine Predigt halten, aber einfach fragen, ja, wie geht's, und einfach wahrnehmen. Und das ist Liebe untereinander. Ja, was Gutes tun, was der andere braucht, wo gerade vielleicht eine Not ist, oder jemand im Hauskreis, der einfach jetzt was braucht, ja, Gebet, oder du könntest jemanden anrufen, der schon länger nicht da war. Das sind alles Dinge, wo man Initiative ergreifen kann und dieses Lieben einander praktizieren kann. Und da müssen wir uns alle selber eigentlich fragen, gibt es da Bedarf und gibt es da Möglichkeiten, wo ich mich einbringen kann? Ja, Bedarf gibt es auf jeden Fall, das können wir, glaube ich, sagen. Und jeder für sich als Nachfolger Jesu ist da gefragt, diese Beziehung zueinander zu pflegen und wachsen zu lassen. Und wo kann man das am besten machen, wenn nicht in der Gemeinde? Ja, das ist der Punkt. Und das Schöne ist, der Heilige Geist zeigt Möglichkeiten auf. Liebt einander, die Beziehung zueinander. Vielleicht sagt dir Jesus gerade jetzt was auf, was dran ist, heute im Anschluss oder in der kommenden Woche. Und es wäre super, wenn das noch mehr wachsen würde, bei uns, in dir, in uns, ja, die Beziehung zueinander. Dann geht es weiter, ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Dann geht es um die Beziehung zur Welt. Ja? Jesus kommt also von der Beziehung zu ihm über die Beziehung zueinander zur Beziehung zur Welt. Ja, und was meint Jesus hier mit Welt? Er meint nicht die Erde als solches, ja, sondern er meint die Gesellschaft, die Gott ablehnt. Das ist, wenn die Bibel, wenn das Neue Testament von Welt redet, ist die Gesellschaft, die Gott ablehnt, wo es Ablehnung gibt gegen Gott und gegen Jesus. Und Jesus sagt klipp und klar, es wird Ablehnung geben. Klar, braucht man nicht diskutieren, es wird Ablehnung geben. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Jesus sagt, sie haben mich abgelehnt, deswegen soll es auch euch nicht überraschen, wenn sie euch ablehnen. Ganz klar, ja, weil sie Jesus abgelehnt haben, soll es euch nicht überraschen, wenn ihr mir nachfolgt, sagt Jesus, dass sie euch ablehnen. Wenn sie entdecken, dass ihr Jesus liebt. Wenn sie entdecken, dass ihr Jesus nachfolgen wollt, dann werden sie auch euch ablehnen. Nicht alle, aber es gibt Leute, die negativ sind, oder? Klar, das gibt's. Die sagen, ich will mit Jesus und dieser Botschaft nichts zu tun haben. Und Vers 22 steht dann weiter, sie hätten keine Schuld, nämlich diese Menschen, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht die Wunder unter ihnen getan hätte, die noch kein Mensch getan hat. Doch jetzt haben sie diese Dinge gesehen und hassen mich trotzdem, mich und meinen Vater. Aber das musste so kommen, damit sich erfüllen würde, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wie sollen wir reagieren, wenn Ablehnung da ist, wenn wir auf Ablehnung stoßen, wenn wir jemanden einladen, zum Gottesdienst zum Beispiel oder zu einer Veranstaltung zu kommen, sollen wir, und der sagt, danke, interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe mit dem, so wie der WG-Kollege, der mit dem Christ zusammengelebt hat. Sollen wir gleich beten und sagen, bitte Herr, schick jetzt Feuer vom Himmel, Das haben übrigens Johannes und Jakobus auch einmal gemacht. Ist ja biblisch, oder? Aber ich glaube nicht, dass das das Richtige wäre. Aber wie sollen wir reagieren? Wichtig ist, dass wir treu sind. Wir sollen treu bleiben. Es gibt zwei Gründe, warum wir treu sein können. Weil der Herr lässt uns nicht allein. Und er gibt uns das, was wir brauchen. Auch in solchen Situationen, wenn es Ablehnung gibt. Und wir wissen, wir sind in einer Gesellschaft, wo einfach Ablehnung gegen Jesus, gegen die Botschaft des Evangeliums da ist. Aber wir können treu sein, weil wir den Heiligen Geist haben. Das ist der erste Punkt, warum wir treu sein können. Vers 26, wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das heißt, da geht es Jesus um den Heiligen Geist. Der Beistand ist der Heilige Geist, der kommen wird, wenn Jesus weggeht. Ja, er bereitet die Jünger schon darauf vor. Und Jesus sagt es klipp und klar, es wird Ablehnung geben, auch wenn ich weg bin. Und das wissen wir dann, was passiert ist mit Paulus, mit Petrus, die Verfolgung und so weiter, die damals dann schon angefangen hat und die es heute gibt, ja, extrem in manchen Ländern, ja, und Ablehnung, Christenverfolgung, die real ist, ja, in unserer Zeit, aber auch bei uns, in unserem schönen, wohligen Österreich, tut es weh, wenn sich Leute lustig machen über uns, oder? Wenn sie, oder die auslachen, weil du Jesus nahe, weil du glaubst, was in der Bibel steht. Ja? Und machen sie lächerlich über die Bibel, machen sie lächerlich über Jesus. Aber wir haben den Heiligen Geist und er kann uns stärken. Er kann uns auch in solchen Situationen Kraft geben und uns helfen, treu zu bleiben. Treu zu bleiben, an ihm zu bleiben, ja, eben wie die Rebe am Weinstock bleiben muss. Das heißt, das Erste, warum wir treu sein können, eben in solchen Situationen, ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Und das Zweite, und da möchte ich noch in die ersten paar Verse von Kapitel 16 schauen, da geht es ums Wort Christi noch, ja, weil Jesus hängt es dann hier auch noch an, Kapitel 16 ab Vers 1, ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht unsicher werdet. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen, ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, an meine Worte erinnert. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Es geht um seine Worte. Ja, das heißt, der zweite Punkt, warum wir treu sein können, ist Gottes Wort, ist das Wort Christi. Und wir haben es vor uns. Ja, und wenn du es offen vor dir hast und drin lest und im Wort bist, dann hilft dir das, treu zu sein in Zeiten, wenn es Anfeindung gibt, Anfechtung gibt, wenn es Ablehnung gibt. Und Jesus sagt, es wird Ablehnung geben. Wir brauchen nicht überrascht sein. Gott selber ist nicht überrascht, ja, weil er weiß es sowieso. Aber das bedeutet nicht, dass alles schiefgegangen ist, wenn es Ablehnung gibt. Denn wir haben den Geist Christi, und wir haben das Wort Christi. Und wir brauchen beides. Ja? Und die Kombination ist wichtig. Ja? Es gibt vielleicht Christen in dem Raum, die sich freuen, wenn ich gesagt habe, wir haben den Geist Christi. Es gibt vielleicht andere in dem Raum, die sagen, wir haben das Wort Christi. Ja. Es gibt die einen, die vernachlässigen vielleicht eher das Wort und die anderen, die vernachlässigen vielleicht eher den Geist. Deswegen ist es wichtig, dass wir beides brauchen. Ja. Und die Welt braucht Christen, die zwei Eigenschaften haben, die begeistert sind von Jesus und die normal sind. Eigentlich die zwei Eigenschaften, weil wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind normale Menschen, die begeistert sind von Jesus, die ihm nachfolgen, die ihn ehren wollen, die ihm ähnlicher werden wollen, die im Alltag mit ihm leben wollen. Aber wir sind normale Männer und Frauen, die ihm nachfolgen und die auch mit den anderen, einen oder anderen Dingen oft kämpfen. Das müssen wir uns offen und ehrlich auch voreinander gestehen. Und das Schöne ist, dass wir normal sein dürfen. Ja, wir brauchen nicht irgendwie abgehoben sein, sondern wir dürfen normal sein und wir dürfen begeistert von Jesus sein und mit Jesus leben. Und solche Christen verwendet Jesus. Ja, das ist das Schöne. Er möchte dich und mich, uns verwenden. Ja, deswegen ist wichtig, dass wir uns dieser drei Beziehungen bewusst sind. Die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zueinander, wie es wichtig ist, dass wir gemeinsam als Gemeinde Zeugnis sind, und die Beziehung zur Welt, wenn wir Widerstand erfahren, wie wir damit umgehen. Und Jesus ist es wichtig, dass die Jünger das erfahren, dass die Jünger das lernen, und ihm ist es wichtig, dass wir das lernen, verstehen und umsetzen können. Und alle drei Beziehungen sind wichtig. Vielleicht ist dir ein Punkt jetzt wichtig geworden, den du vielleicht vernachlässigt hast. Einer dieser drei. Und der Heilige Geist zeigt dir auf, okay, vielleicht solltest du dich mit dem ein bisschen mehr beschäftigen. Vielleicht solltest du mit jemandem drüber reden, mit dem Herrn drüber beten, über dieses Thema. Vielleicht sollst du den Herrn bitten, dass er dir einen neuen Anfang schenkt, in der einen oder in der anderen Beziehung. Das Schöne ist, dass wir in ihm bleiben dürfen, dass wir am Weinstock bleiben dürfen und dass es Frucht geben wird. Ja? Und wir dürfen diese Beziehung zu ihm, zueinander genießen. Ja? Und ja, er hat es vorgelebt, er ist nicht überrascht. Ja, und wir dürfen wachsen, wir dürfen einander ermutigen, ja, im Alltag mit ihm zu gehen. In Jesu Namen. Amen.